Hier noch ein bisschen Aufbau, damit ich euch ein wenig, ne? Gleich geht's los. Irgendwie war das letztens anders. Na komm. Ich versuch's mal so. Gut. Ja, wir machen weiter. Im Korintherbrief ist ja ein sehr praktischer Brief. Also wenn es um systematische Theologie geht, müssen wir in den Römerbrief schauen. Hier im Korintherbrief wird es sehr praktisch. Und trotzdem manchmal gar nicht so einfach. Ein Kommentator hat gesagt, dass Paulus hier viele Fragen beantwortet, die ja in eine gewisse Grauzone hineingehen. Ja, es ist nicht so ganz hundertprozentig ersichtlich, schwarz oder weiß. Ja, weiß ich, bei den 10 Geboten ist es eindeutig weiß, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, nicht stehlen. Da gibt es keine Diskussion über diese Themen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es auch für die Fragen, die Paulus im Korintherbrief anspricht, eine eindeutige und klare biblische Antwort gibt. Nur ist die manchmal nicht so einfach zu finden, beziehungsweise unser Fleisch, unser Menschsein, unsere gefallene Natur will das ein oder andere so nicht akzeptieren und sucht dann nach Auswegen. So schreibt Paulus beispielsweise im Kapitel 6, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und dann passiert Folgendes, dass ein Bruder ein Haus baut und vergibt den Auftrag für das Dach an einen, der sich auch Bruder nennen lässt. Der lässt sich schon mal vorab Geld überweisen und dann kommt er nicht in die Pötte, fängt nicht an, macht Pfusch am Bau, schlechte Arbeit und verschwindet. Halb fertig. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, sagt Paulus. Ja, das ist jetzt nicht einfach. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's an den Geldbeutel. Ja. Oder eine andere Stelle, die auch sehr viel Sprengstoff in sich hat, dass Paulus sagt, den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich wieder mit seinem Mann. Und da ist ein junges Pärchen, ja, mit Schmetterlingen im Bauch und verliebt und ja, entgegen aller Ratschlüsse der Verwandten und Bekannten, Eltern, heiraten sie doch. Ja, sie wissen es halt besser. Und dann kommt irgendwann, wie es kommen musste, ja, die Trennung. Und jetzt sind sie jung, noch jung an Jahren und jetzt sollen sie ein Leben lang auf Gemeinschaft verzichten, auf gegenseitigen Rat, auf die Gemeinschaft auch sollen für den Rest ihres Lebens zölibatär leben. Und dann regt sich in uns, ja, das kann nicht sein. Und dann suchen wir Auswege. Vielleicht hat Paulus das ja nicht so richtig gemeint oder es muss im Kontext der damaligen Kultur verstanden werden. Oder ja, man versucht, diese Not, die ja da ist, dann auch zu lindern. Ja, bis hin, dass irgendwann auch die Barmherzigkeit Gottes ja, herangezogen wird. Und liebe Geschwister, wir haben diese Frage in 1995 in Fulda in der Oase durchlitten, regelrecht durchlitten. Und damals hat ein Bruder gesagt, warum hat der Herr Jesus nicht noch einen Satz dazu geschrieben, sodass es jetzt eindeutig klar wäre. Und als ich mal spazieren gegangen bin, dann ist mir, vielleicht war es der Heilige Geist, so durch den Kopf gegangen. Vielleicht hat der Herr Jesus das eine oder andere nicht ebenso eindeutig, klar und deutlich geschrieben, um zu sehen, wie seine Kinder mit solchen Fragen umgehen werden. Werden sie sich die Köpfe einhauen? Werden sie sich immer noch mehr in andere Denominationen spalten? Ja. Oder werden sie meinem Gebot folgen, dass sie einander lieben? Dass sie den anderen höher achten als sich selbst mit ihrer Meinung? Ich halte diese Bibelstelle für eine der schwierigsten in der Bibel. Ja. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Ja, ich stehe immer an erster Stelle. Vielleicht ist das deswegen so die ein oder andere Frau. Und auch vielleicht ist es auch deswegen, weil unser Menschsein, unsere sündige Natur da hineinspielt, dass es eben in der evangelikalen Welt so viel unterschiedliche Standpunkte und Lösungen gibt für all die Fragen, die im Korintherbrief angesprochen werden. Ja, vielleicht ist das die Ursache dafür. Ja, soweit. Ja, ein klein wenig aus Einleitung, ja, auch was die Freiheit betrifft, die wir in Jesus Christus haben. Nochmal einen kleinen Verweis auf die Predigt des letzten Sonntags. Und auch heute geht es wieder um so eine Frage. Ja. Das Ärgernis ist in gewisser Weise heute auch im Wort Gottes vorprogrammiert. Es geht nämlich im Endeffekt wiederum um unser Geld. Es geht wieder an den Geldbeutel der Gläubigen und da sind sie alle sehr empfindlich. Es geht um die Frage, darf oder soll oder kann ein Reichsgottesmitarbeiter für seine Tätigkeit, für seine Arbeit, darf, kann, soll er Lohn fordern? Darf er Lohn erhalten? Ist das rechtens und ist es mit der Schrift vereinbar? Und auch das hat etwas mit der christlichen Freiheit zu tun, von der wir eben in der letzten Predigt gehört haben. Wenn ein Anspruch auf Lohn besteht, darf ich dann, ohne Gewissensbisse zu haben, dieses Recht in Anspruch nehmen? Es gibt aber auch Gründe und Situationen, aus denen und in denen ich dann auf einen solch begründeten Anspruch auch verzichten kann und verzichten darf und vielleicht auch verzichten sollte. Und wie Paulus damit umgegangen ist, das hören wir dann am nächsten Sonntag in der nächsten Predigt. Wir wollen uns nun zunächst dem Text zuwenden und sehen, was da geschrieben steht und ihn dann betrachten. Wir schlagen auf Korintherbrief Kapitel 9. Wir lesen die Verse 1 bis 14. Bin ich frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise? Oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Aus dem Tempel essen? Wisst ihr nicht, dass die, welche Dienst tun, Anteil am Altar haben? Und so hat auch der Herr denen, die das Evangelium... So hat der Text, den wir heute betrachten wollen, in den Versen finanzielle Unterstützung von denen hat, denen er dient und nennt 6 Punkte im in dem sein Anspruch begründet ist. Er war ein Apostel, er hat gearbeitet und es gab Früchte seiner Arbeit. Drittens, es ist üblich, Arbeiter zu bezahlen. Diesem Recht auf Entlohnung auch im Gesetz. Und viertens, andere machen von diesem Recht sind historisch. Und sechstens, Jesus hat es so verordnet. Er wollte es so. Gehen wir die Verse 3. Entlohnung zuspricht. Er war ein Apostel, er war ein Arbeiter im Weinberg des Herrn. Wir haben unseren Herrn gesehen. Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn für Siegel meines Apostelsamt seid ihr im Herrn. Auffallend in diesem ganzen Textabschnitt sind die vielen rhetorischen Fragen, die Paulus stellt. Je nach Fragestellung bereiten. Und bei dieser Art zu fragen, ist die Antwort, kann man sich denken. Es gibt entweder ein Ja oder ein Nein. Und so auch hier. Nicht einer, Paulus fragt, bin ich nicht frei? Ja, ich bin frei. Den Herrn nicht gesehen? Ja, ich habe Jesus, unseren Herrn, gesehen. Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? War sich seiner Rolle als Apostel ständig durchaus bewusst. Er predigte und lehrte nicht Kraft. Er war der Apostel des Herrn mit dem Auftrag, das Evangelium den Heiden zu bringen. Aufgrund dieses Auftrags hatte er göttliche Autorität, aber immer wieder darauf verzichtet. Er war sich dessen bewusst. Hat den Thessalonikern schreibt er, wir hätten als Christi Apostel gewichtig, das heißt mit Autorität, auftreten können. Aber wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Vielleicht haben sich die Korinther in ihrem Brief mit den vielen Fragen, den wir ja nicht kennen, aber wo auf die Paulus immer wieder zurückkommt, vielleicht haben sie sich in diesem Brief auf ihre Freiheit berufen, die er ihnen ja gelehrt hat. Und hier nun schreibt er mit anderen Worten, ich habe genauso viel Freiheit wie ihr. Und mir ist meine Freiheit genauso wertvoll wie die eurige, denn sie ist mir vom Herrn gegeben worden. Paulus bekräftigt seinen Apostelstatus durch zwei Argumente. Erstens habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen. Ein Apostel musste ein Augenzeuge Christi und seiner Auferstehung gewesen sein. Paulus gehört nicht zu den ursprünglichen 12 Aposteln, zu den 12 Jüngern, die mit Jesus während seines irdischen Dienstes umhergezogen waren. Aber er war dem auferstandenen Christus mindestens 3-mal begegnet. Paulus durfte von sich behaupten, den auferstandenen Christus persönlich getroffen zu haben. Und das zweite Argument, seid nicht ihr mein Werk im Herrn, das Siegel meines Apostelsamts seid ihr im Herrn. Die Gemeinde in Korinth war eine Frucht seiner Arbeit. Die Gemeinde gab es nur, weil Paulus dort, wie auch in Ephesus, 1 Jahr und 6 Monate lang Tag und Nacht nicht aufgehört hatte, einen jeden unter Tränen zu ermahnen und ihnen den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Mit den nächsten Versen verteidigt sich Paulus gegen Vorwürfe, er habe nichts zu fordern. Vers 3, meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben ich allein und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Diese Verse haben mir schon immer gewisse Schwierigkeiten bereitet, sie richtig zu verstehen. Paulus bedient sich hier wiederum eines Stilmittels der doppelten Verneinung. Einfach. Das ganz einfach auflösen, ja, aber hier im Text ist das manchmal gar nicht so einfach. Und auch hier wieder die rhetorische Fragestellung, die nur eine Antwort zulässt. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Die neue Genfer Übersetzung für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? Und die Antwort, die essen und zu trinken. Die Korinther wollten natürlich Paulus und Barnabas nicht das Recht auf, ging nur um die Frage, auf wessen Kosten. Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen? Natürlich haben sie das Recht. Die Frau kommt mit, haben wir natürlich für die diese kleine Klammer aufmachen, wenn wir Referenten einlassen. Es geht auch noch darüber hinaus bei der Frage der Entlohnung. Für wen hat der Bruder Apostel und die Brüder des Herrn Jesus und Kephas? Das ist der Petrus. Ja, der ist dann später. Die übrigen Apostel taten das auch und offensichtlich stieß sich niemand da zu arbeiten. Auch in dem Satz wird die doppelte Verneinung besonders schwierig. Menge übersetzt diesen Vers, oder sind wir allein, ich und Barnabas, nicht berechtigt, die Handarbeit zu unterlassen? Ich habe bei der ganzen Vorbereitung der Predigt krampfhaft versucht, einen Unterschied zwischen Arbeit im Geist, im Werk des Herrn und die übrige Arbeit zu finden. Alle Begriffe, die mir einfielen, die haben irgendwie nicht gepasst. Arbeiten tun sie alle. Ja, aber das fand ich hier interessant, dass Menge gesagt hat, nicht berechtigt, die Handarbeit zu unterlassen. Ja, und da hat uns der Jacek ja mal eine Lektion gehalten zwischen den Handwerkern und den Mundwerkern. Ja, da könnt ihr mich nachher mal fragen. Ja. Ja, und die NGÜ, die neue Genfer Übersetzung überträgt es wie folgt. Bei Ihnen allen ist es selbstverständlich, dass Sie für Ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die Einzigen, denen dieses Recht nicht zusteht? Und die Antwort auf diese erneute rhetorische Frage lautet wiederum, ja, wir haben dieses Recht. Paulus hat also den Korinthern bewiesen, dass er ein Arbeiter ist und auch erfolgreich gearbeitet hat. Und es ist nur normal und folgerichtig, zum zweiten Punkt, Arbeiter zu bezahlen. Paulus nennt drei Beispiele, mit denen er zeigen will, dass es allgemein üblich ist, Arbeiter zu entlohnen. Auch hier bedient er sich wieder der rhetorischen Fragestellung. Wer tut jemals Kriegsdienst auf eigenen Sold? Niemand macht das. Soldaten würden niemals tagsüber auf das Schlachtfeld ziehen und nachts in einem zivilen Beruf arbeiten, um sich Nahrung und Kleidung und Wohnung leisten zu können. Man gibt ihnen, was sie zum Leben brauchen. Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht dessen Früchte? Niemand macht das. Bauern würden niemals einen Weinberg oder ihre Äcker bestellen und die Erträge kostenlos anderen überlassen. Sie leben von der Frucht ihrer Herde. Das macht niemand. Das Mindeste, was ein Schafhirte für seine Arbeit erwarten kann, ist, dass er von der Milch der Herde isst und trinkt. In allen drei Beispielen werden die Arbeiter entlohnt. Das ist so üblich, das ist richtig und das ist normal. Warum sollte das nicht auch für die Arbeiter im Weinberg des Herrn gelten? Zum dritten Punkt. So steht es im Gesetz. Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Die Verse 8 bis 11. Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, dass wir von euch auch das Irdische ernten? Das Prinzip der Entlohnung von Arbeitern ist nicht nur aus menschlicher Sicht richtig, sondern wird auch in Gottes Gesetz klar gefordert. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Dieses Zitat aus dem 5. Buch Mose zeigt uns die Liebe Gottes für seine Geschöpfe. Er gibt dem Vieh sein Futter. Er verschafft dem Raben seine Speise. Und er ernährt die Vögel des Himmels. Aber trotzdem gilt Gottes Hauptsorge den Menschen und nicht den Tieren, dem Vieh. Wenn er schon dafür sorgt, dass selbst die Ochsen für ihre Arbeit entlohnt werden, wie viel mehr Interesse hat er dann an einer gerechten Bezahlung der Menschen? Und das gilt übrigens sowohl für die Reichsgottesmitarbeit als auch für die, die in der Welt arbeiten. Jakobus schreibt in seinem Brief im Kapitel 5, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. vorenthaltener Lohn schreit zum Himmel. Die Beispiele, die Paulus jetzt hier in dem Text aufführt, sind auf uns zu übertragen. Der Pflüger pflügt auf Hoffnung. Paulus hatte das absolute Recht, dieses Prinzip auf sich selbst anwenden zu dürfen. Wenn Menschen für ihre Dienstleistungen bezahlt werden, dann gilt das auch. Die Arbeit ist keineswegs geringer zu bewerten als die irdische, die weltliche. Die Hand tickt mich bitte nicht auf. Jemand hat gesagt, eine Predigt ist zu 20% Inspiration und zu dem größeren Teil Transpiration. Und unser lieber Bruder Peter sagt immer wieder im Zusammenhang mit einer, dann kann Öl rauskommen. Wisst ihr, wenn Paulus schreibt, dass er Tag, ist das Tatsache. Ja, man wacht nachts auf und ihr dürft mir glauben, solche Zeiten stehen in keinem Zeitnachweis. Oder anderen oder dies ein oder andere Problem betrachten. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, im 14. Punkt, andere machen von diesem Recht auf Entlohnung auch Gebrauch. Wenn andere, wir haben, über euch Anteil haben, nicht erst recht wir, tragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Nur mal Klammer auf, wie schon mehrfach, zweiten Teil dieses Verses wird ab Vers 15 dann weiterentwickelt und Satz dazu. Es gibt durchaus gewichtige Gründe und Umstände, auf Lohn zu verzichten. Und nun zu den anderen. Wir erinnern uns, dass zu Beginn des Briefes Paulus davon sprach, dass einige des Apollos, andere des Kephas und so weiter waren. Und diese scheinen ganz selbstverständlich von den Korinthern schon immer unterstützt worden zu sein. Wie viel mehr hätten die Korinther dann nicht die eigentlichen Gemeindegründer, Paulus und Barnabas, denen sie ihre Existenz verdanken, soweit man menschlich denkt, dass sie die allein aus Dankbarkeit unterstützen müssen. Fünftens, das Recht und die Praxis sind historisch. Es ist von jeher Brauch. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? Dass die heiligen Dienste taten und am Altar tätig waren, davon essen durften und ihren Anteil erhielten, war ja im Gesetz Mose bereits verankert. Darüber hinaus, die Priester sollten den Zehnten von der Ernte und von der Herde bekommen. Aber bereits hunderte Jahre vor der Einsetzung des aaronitischen Priesters, der ein Priester Gottes des Allerhöchsten war, den Zehnten. Und der hätte eigentlich am Anfang stehen müssen. Und der ist das werden können, dürfen, ja müssen. Denn so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Was eine Verordnung ist, wisst ihr spätestens, wenn ihr beim Doktor wart, hat und er verordnet euch ein Medikament, dass die Schmerzen aufhören. Weil der Herr Jesus das so wollte. Paulus hatte allein schon das Recht auf finanzielle Unterstützung ins Leben gerufen. Die das Evangelium verkündigen, sollen vom Evangelium leben. Somit lehren sowohl Gottes Gesetz als auch Gottes Sohn, Sorger und alle Diener Gottes, egal wie sie genannt werden, dass sie für ihre Arbeit im Werk des Herrn. Das Neue Testament wiederholt die Lehre des Alten Testaments. Der Herr Jesus hat diesen, wir lesen im Lukas-Evangelium, in diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der hat diese Vorgehensweise gelehrt, ausgetauscht. Lasst uns nur noch einen kleinen Blick über den Tellerrand des ersten Korintherbriefs hinauswerfen. Nur der Vollständigkeit halber. Paulus schreibt an Timotheus, nachzulesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Älteste, die gute Vorsteher in der Gemeinde sind, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch Menschen. So überträgt die NEÜ und auch die NGÜ den Begriff der doppelten Ehre. der in anderen Übersetzungen steht. Und im Vers 18 zitiert Paulus die beiden Belegstellen, die wir jetzt schon öfters gehört haben. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und nun noch ein letztes Zitat aus dem Brief an die Galater. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Soweit erstmal bis hierhin die Erklärung und die Auslegung der Verse 1 bis 14 aus dem 9. Kapitel des ersten Briefes des Paulus an die Korinther. Ich habe mich in den Auslegungen viel auf den Kommentar von John MacArthur gestürzt und seine Auslegungen sind biblisch begründet, sind nachvollziehbar und ich kann mit ihnen übereinstimmen. Nun will ich aber auch noch ein wenig konkret werden und die Anwendungen auf unsere Situation hier in Hünfeld versuchen. Ich will konkret werden. Das fällt mir jetzt nicht ganz leicht, muss ich euch sagen. Wie ich bereits in der Einleitung erwähnt habe, ist auch bei der Beantwortung der Frage der Entlohnung von Mitarbeitern in den Gemeinden das Spektrum in der evangelikalen Welt weit gestreut. Von keinerlei Anstellung in der Gemeinde, keine Freistellung vom anderweitigen Broterwerb, alles Ehrenamt, alle Arbeit wird von den Brüdern und Schwestern gestemmt, bis hin zu einem vollzeitlichen Pastor, der dann, verzeiht mir, ja, eine Ein-Mann-Show gestaltet oder gestalten muss oder das von ihm erwartet wird. Die evangelische Landschaft ist bunt gemischt. Ich kann euch zwei Beispiele nennen. Eine vom, ich nenne es mal, rechten Rand, von euch ist rechts da, ja, eine vom rechten Rand. Ich sitze hier morgens im Büro und da ruft jemand an und will den Mike sprechen, um mit ihm seine Eheprobleme zu besprechen. Auf meine Frage, warum er sich nicht an die Ältesten seiner Gemeinde wendet, antwortet er mir, die können mir nicht helfen. Nach der Ursache habe ich nicht gefragt. Es klang aber sehr traurig. Verständlich ist das ja auch. Wenn Brüder mindestens 40 Stunden die Woche ohne Fahrzeiten von und zu der Arbeit gerechnet, wenn 40 Stunden arbeiten müssen, um für den Unterhalt ihrer Familie zu sorgen, zusätzlich für Haus und Hof, gegebenenfalls einige Kinder und die üblichen Dienste in der Gemeinde zuständig sind, da bleibt eben keine Zeit für die Zurüstung zur Seelsorge und zu diesen Diensten und auch keine Zeit, das zu praktizieren. Und auch, was sonst noch so erwartet und notwendig ist. Ich möchte andererseits so strukturierte Gemeinden nicht stigmatisieren. Aber oft ist die Not dort groß, ohne dass sie äußerlich zu sehen ist. Entweder fehlen die Brüder in der Gemeinde oder in der Familie. Und da und hier entstehen dann die entsprechenden Notsituationen. Ein weiteres Ergebnis vom anderen Rand. Wir waren zu einer Taufe eingeladen, zu einer Tauffeier. Der junge Pastor dort hat mir leid getan. Er begrüßte die Gäste, sang und taufte dann auch noch die Täuflinge. Ob er hinterher auch noch das Geschirr gewaschen hat, weiß ich nicht. Was heißt das nun für uns hier in Hünfeld? Wir haben schon lange eine Gemeindegröße erreicht, die es immer schwieriger macht, die Aufgaben in der Gemeinde nur von ehrenamtlichen Geschwistern wahrnehmen zu lassen. Wir haben zwar vor einigen Jahren zwei Brüder teilweise von dem anderweitigen Broterwerb freigestellt, beziehungsweise das Prinzip nach 1. Timotheus 5, Vers 17 zur Geltung gebracht. Aber auch wenn sich viele in der Gemeinde engagieren, ist die Arbeit immer größer geworden und sie ist nicht mehr zu stemmen. Andere Gemeinden gleicher oder selbst geringerer Größe haben schon längst erkannt, dass es ohne einen freigestellten Mitarbeiter nicht mehr geht. Und so auch bei uns. Die Nöte in der Gemeinde sind da und werden zwar aber nicht immer sichtbar. Die Schafe müssen ernährt werden, die Kranken und die Schwachen, denen soll geholfen werden, Ausreißern und Distanzierten soll und muss nachgegangen werden. Seelsorge und Jüngerschaft sollte geschehen. Und all diese Dienste geschehen oft im Geheimen, im Unbekannten, sodass die Gemeinde das gar nicht wahrnimmt, was da alles läuft. Es ist nicht mehr möglich, das alles nach Feierabend und am Wochenende zu bewältigen, wenn zu Hause auch noch die Familie ihren Tribut fordert. Die Gemeinde leidet darunter. Und nicht nur die Gemeinde, ihr dürft mir das glauben, wir Älteste auch. Nun hat mir mal ein Bruder gesagt, dass das natürlich unbiblische, es ist ein Mannsystem, das wäre durch die Anstellung und Bezahlung von Männern in die Gemeinde gekommen. Aber das stimmt so nicht. Die Ursache ist nicht unbedingt der Vollzeitler, sondern es ist die Neigung der Brüder, Verantwortlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Alexander Strauch schreibt in seinem Büchlein Älteste Grundzüge neutestamentlicher Gemeinde, er schreibt Folgendes: Männer sind allzu gern bereit, ihre geistliche Verantwortung jemandem anderen zu überlassen, ob nun ihren Ehefrauen oder professionellen, bezahlten Geistlichen. Zitat Ende. Die Gefahr ist, dass sich Männer und Geschwister zurückziehen, sich zu Hause bequem machen und sagen, wir haben doch jemanden, der kriegt Geld dafür. Das soll er doch das machen. Ja, für was bezahlen wir den denn? Der soll sich gefälligst um die Aufgaben kümmern. Vollzeitliche Mitarbeiter, Angestellte, Älteste, Jugendleiter, meinetwegen auch Pastoren, das ist kein Schimpfwort, Pastor. Das ist nur die lateinische Bezeichnung von Hirte. Ja. Also diese Brüder müssen aber in eine funktionierende Ältestenschaft eingebunden sein, die sich gegenseitig ergänzen, ermutigen, ermahnen und gegebenenfalls auch korrigieren. Natürlich kann ein Vollzeitler alle Dienste an sich reißen und ist dann der King der Gemeinde. Auch da ist wieder die menschliche Neigung zu sehen, ja, sich selbst zu produzieren. Aber das ist nicht die Aufgabe eines Vollzeitlers, eines Angestellten, Freigestellten, Ältesten oder Hirten. Dieser Mann soll Multiplikator sein. Er soll die Heiligen für das Werk des Dienstes ausrüsten, für die Erbauung des Leibes Christi. Er soll die Heiligen für das Werk des Dienstes ausrüsten. Der muss das nicht alles selber machen. Der soll ausrüsten, dass viele, möglichst viele in diesem Dienst tätig sein können, damit eben die Bedürfnisse der Gemeinde befriedigt werden können, dass nach ihnen geschaut wird. Er soll die Heiligen für das Werk des Dienstes ausrüsten, für die Erbauung des Leibes. Diese Aufgabe und diesen Dienst müssen verantwortungsbewusste Älteste fördern, steuern, begleiten und kontrollieren. Ein von der irdischen Arbeit freigestellter Mitarbeiter in der Gemeinde wird seine segensreiche Arbeit nur im Rahmen einer biblisch fundierten Ältestenschaft ausüben können. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Erstens, Mitarbeiter im Reich Gottes haben Anspruch auf Lohn. Punkt. Ob das nun Prediger, Pastoren, Älteste, Diakone oder andere Mitarbeiter in Gemeinden, Missionswerken, Bibelschulen oder Ähnlichem sind, die Bezeichnung spielt keine Rolle. Zweitens, der Lohn muss angemessen sein. Ich will noch einmal John MacArthur sprechen lassen. Wer in der Arbeit des Herrn angestellt ist, sollte gut entlohnt werden. Es sollte nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, sondern Prediger, Missionare und andere Arbeiter im Reich Gottes sollten nicht weniger verdienen als diejenigen, die weltlichen Jobs nachgehen. Wir sollten die geistlichen Arbeiter so großzügig wie möglich entlohnen. Zitat Ende. Und drittens, was da gezahlt wird, ist Lohn. Es ist kein Almosen, es ist keine Spende, es ist keine barmherzige, mildtätige Gabe, es ist Lohn. Der Mitarbeiter darf mit seinem Lohn machen, was er will. Wie er damit umgeht, ist seine Sache als Verwalter. Er steht vor dem Gottesthron, genauso wie jeder von uns. Ja, ist seine Sache als Verwalter Gottes, genauso wie wir als Verwalter Gottes selbst entscheiden können und müssen, wie wir unsere Mittel einsetzen. Der Mitarbeiter ist nicht rechenschaftspflichtig gegenüber den Spendern, sondern nur gegenüber Gott und den Ältesten in der Gemeinde, eventuell. Über Extreme, wie wir es in der evangelikalen oder in der christlichen Welt bisweilen erleben, ja, ein 60 Millionen Dollar Privatjet für einen Evangelisten, ja, das sind nicht unsere Kragenweite, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Stellt euch mal vor, was ein Arbeitnehmer wohl sagen würde, wenn ihm sein Chef vorenthält, dass er mit dem von ihm für seine Arbeit gezahlten Lohn in den Urlaub gefahren ist. Wenn der Chef nach dem Urlaub kommt und sagt, wir müssen mal ein Gehaltsgespräch führen. Ja, scheint zu viel zu sein oder so. Ja, überlegt nur mal. Ja, aber im Reich Gottes wird unter Umständen, ich habe das erlebt, ja, da hatte ein Pastor einen Hund. Dann haben die gesagt, der bezahlt das Hundefutter von meinem Geld. Ja, oder die Pastorenfrau oder die Ältestenfrau hat mal ein neues Kleid, das hatte ich von meinem Geld bezahlt. Ja, das ist Lohn. Damit darf der Mitarbeiter machen, was er will. Ja. Und das letzte Beispiel von eurem Chef, der euch zur Rede zieht, weil er mal im Urlaub gewesen seid, das dürfte die Sache wohl klar machen. Wie Paulus mit seiner Freiheit sein Recht auf Entlohnung in Anspruch zu nehmen und der Freiheit auch darauf zu verzichten, wie er damit umgegangen ist, das erfahren wir dann nächste Woche. Fortsetzung folgt. Amen.